Wir fahren heute fort mit unserer Wortbetrachtung aus dem Römerbrief und ich lese dazu die Verse aus Kapitel 12, Vers 9 bis 21. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Segnet, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Herr Jesus, und nun bitte ich dich, dass du uns die Herzen auftust, dass du das, was du hier uns zu uns geredet hast, in die Tat umsetzen kannst. Amen. Wie soll sich ein guter Christ verhalten? Unser Text zählt insgesamt 24 Gebote auf, wie wir uns verhalten sollen als Gläubige. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich davon ziemlich überfordert. Ja, es wäre in der Tat eine totale Überforderung, wenn nämlich nicht die 11 Kapitel im Römerbrief davor wären. Wir können den Römerbrief ja einteilen in drei große Abschnitte. Kapitel 1 bis 8 spricht über den Heilsweg, wie wir errettet werden, über unser Leben als Gläubige, die Heiligung und unser ewiges Erbe. Der zweite Abschnitt, Kapitel 9 bis 11, ist Gottes Heilsplan mit Israel. Und der dritte und letzte Abschnitt, Kapitel 12 bis 16, da geht es dann um das praktische Leben der Gläubigen. Also bis Kapitel 12 haben wir erstmal 11 Kapitel Lehre, also Theorie. Und dann kommt die Praxis. Die meisten Briefe des Paulus sind so aufgebaut. Es geht also darum, wie können wir jetzt die göttlichen Wahrheiten praktisch anwenden im Alltag? Wie soll sich das auswirken? Und Voraussetzung dafür ist, dass wir erstmal die Theorie verstanden haben. Denn vorher kann man es nicht richtig anwenden. Das ist ganz entscheidend. Sonst wäre unser christliches Leben nur eine Frömmigkeit als Pflichterfüllung oder irgendeine Moral. Wir haben also 24 Befehle und Gebote in unserem Text. Jetzt frage ich mal, wie viele und welche Gebote der Bibel richten sich an uns? Dann sagt man wahrscheinlich, ja, aber die 10 Gebote, die gelten doch für uns. Das sage ich, ja, aber was noch? Muss man also jetzt irgendwelche komplizierten theologischen Überlegungen anstellen, was jetzt vom alttestamentlichen Gesetz noch für uns relevant ist und was nicht? Nun, die Sache ist im Grunde sehr einfach. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also egal, wie man hier Ende übersetzen möchte, als Endziel oder Vollendung oder wie auch immer, die Aussage ist ziemlich klar. In der Person Jesu Christi, seinem vollkommenen Leben, seinem stellvertretenden Opfer am Kreuz, ist der alte Sinai-Bund vollkommen erfüllt. Er ist zu einem Zielpunkt gekommen, zu einem Abschluss. Er hat seine Funktion vollständig erfüllt. Jesus hat alles vollbracht. Und wir als neutestamentliche Gläubige sind nicht unter dem Sinai-Bund. Ein Problem war das besonders für jüdische Gläubige, die sich noch dem jüdischen Gesetz verpflichtet fühlten. Und die versuchten dann natürlich auch die nicht-jüdischen Gläubigen dazu zu verpflichten. Und dieses Thema behandelt Paulus im Galaterbrief. Und da verbietet er den nicht-jüdischen Gläubigen sogar ausdrücklich, irgendetwas vom Judentum zu übernehmen. Das ist ein sehr scharfer Brief. Und Kolosser 2, Vers 16 sagt er, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir als Gläubige gänzlich gesetzlos wären, sondern wir stehen jetzt unter dem Gesetz des Christus. Oder wenn ich es auf Hebräisch sagen würde, der Tora des Messias. Sagt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 21, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Schon die Rabbiner lehrten, dass der Messias eine neue Tora bringen würde, die ganz anders sein würde als die alte. Und es ist in der Tat so, der Messias Jesus Christus hat ein neues Gesetz, eine neue Tora gebracht. Und die geht ganz weit über das alte Bundesgesetz hinaus. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, in der Bergpredigt auszugsweise, wo der Herr Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Zitat, ich sage euch aber. So, und dieses Aber ist noch viel, viel schärfer als das eigentliche alttestamentliche Gebot. Er setzt noch einen drauf. Das ist das Gesetz Christi. Also das alttestamentliche Bundesgesetz ist in dieser höheren Ordnung des Gesetzes Christi aufgegangen. Und genau darum geht es auch hier in Römer 12. Das Gesetz Christi. Was meint ihr, wie viele Gebote gibt es im Neuen Testament? Ungefähr 1000. Lauter Befehle, Aufforderungen, die sich an uns richten. Das ist noch viel mehr als die 613 der alttestamentlichen Tora. Ja, also es geht sowohl in Anzahl als auch im Anspruch noch weit über das alttestamentliche Gesetz hinaus, was uns hier gesagt wird. Deshalb brauchen wir jetzt nicht im Alten Testament zu suchen, wir haben im Neuen schon genug zu tun. Und dieser göttliche Anspruch wäre in der Tat zum Verzweifeln, wie auch die Juden an ihrem Gesetz verzweifelt sind. Ja, wenn die Gnade nicht wäre. Der alte Bund hat Opfer verlangt und moralische Bemühungen und Anstrengungen, um Gott zu gehorchen. Der neue Bund beginnt mit einem Opfer. Und die guten Werke sind uns in Jesus geschenkt. Und daher, bevor wir zu diesen 24 Geboten kommen in unserem Predigttext, möchte ich nochmal an die ersten beiden Verse von Kapitel 12 erinnern. Da geht es um die neue Gesinnung aus der Gnade Gottes. Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir werden ermahnt durch die Barmherzigkeit Gottes. Nun hat das Wort Ermahnung ja eher einen negativen Klang im Deutschen. Erzeugt etwas Unbehagen, so klingt so nach Tadel oder Missbilligung eines Fehlverhaltens. Aber das hier nicht gemeint. Dieses griechische Wort, das kann auch bedeuten, herbeirufen, wörtlich, ja, trösten, ermuntern, ermutigen, gut zureden. Wir werden also ermutigt hier durch Gottes Barmherzigkeit. Wegen der Gnade, die wir empfangen haben. Und das sind die ersten 11 Kapitel des Römerbriefes, die sprechen von der Gnade Gottes. Dass wir errettet sind, gerechtfertigt aus Glauben. Und die Kraft des Heiligen Geistes haben, Gott zu gehorchen. Und das ist Ausgangspunkt aller biblischer Ermahnung. Die Gnade Gottes. Und sein Ziel ist ein Leben in der Gnade. Nun sollen wir unsere Leiber zum Opfer geben. Wörtlich steht da Schlachtopfer. Nun, hier ist nicht das Sterben gemeint, sich abschlachten lassen, sondern für Gott zu leben. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Das sollte die erste Entscheidung eines Gläubigen sein. Ich will für meinen Gott leben. Ich will nur noch seinen Willen tun. Ich bin für Gott da. Nicht er für mich. Ja, im Gegensatz dazu fragt die postmoderne Frömmigkeit, was bringt mir der Glaube? Was bringt mir das, wenn ich dahin gehe? Ich will also Gott dazu benutzen, mein Leben zu genießen. Genau andersrum. Mein Leben soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. Vernünftig, da steht wörtlich logisch. Das heißt wortgemäß, also in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Es ist auch eine logische Konsequenz aus der Errettung, nach Gottes Willen zu leben und ihn mit unserem Tun zu ehren. Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Grundlage dafür, dass wir Gottes Willen erkennen, ist nicht eine neue Moral, die uns übergestülpt wird, sondern es ist ein erneuertes Denken. Dann kann man nämlich prüfen, was Gott wohlgefällt. Ja, prüfen, das hat was mit aktivem Denken zu tun. Man richtet etwas an einem Maßstab aus. Was will Gott in dieser Angelegenheit? Und daraus folgt dann das Handeln, was dem göttlichen Willen und seinen Maßstäben entspricht. Gottes Willen zu tun, ist das Normalste der Welt für ein Gotteskind. Und das hat was mit der erneuerten Gesinnung zu tun. Wenn das nicht wäre, dann wären die Gebote wirklich nur irgendwelche nutzlosen Appelle an unser Fleisch, was nicht funktioniert. Nun kommen wir also zu diesen 24 neutestamentlichen Geboten. Da geht es um die Liebe als das erste Prinzip unserer erneuerten Gesinnung. Wie schon gesagt, es sind Ermutigungen zu guten Werken auf Grundlage der Barmherzigkeit, der Gnade Gottes, die wir empfangen haben. Es sind die guten Werke, die Gott uns in Christus schon bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, Epheser 2. Die sind uns geschenkt in Jesus. Das möchte ich am Anfang ganz bewusst voranstellen. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt anstrengen müssen, unser eigenes Ich irgendwie zu verbessern durch unsere Anstrengung, sondern es folgt aus der Erneuerung unseres Denkens. Schauen wir uns die Gebote mal an. Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Die Liebe ist der oberste Grundsatz unseres Handelns. Ja, sie ist das Zentrum unserer Beziehung mit Gott. Wer das nicht versteht, hat vom christlichen Glauben eigentlich überhaupt nichts verstanden. Das kommt ja auch im doppelten Liebesgebot vor, was Jesus dem Gesetz voranstellt, Gott und den Nächsten zu lieben. Die Liebe steht hier griechisch die Agape, das ist die selbstlose, die hingebende Liebe, die keine Gegenliebe oder Gegenleistung erwartet. Das Wesen der Liebe Gottes. Sie steht an erster Stelle. Und die soll echt sein, nicht geheuchelt. Geheuchelt ist, wenn wir Menschen freundlich begegnen, aber im Herzen doch irgendein Groll oder Vorbehalte gegen sie haben. Müssen wir uns prüfen. Römer 5, Vers 5 sagt Paulus, dass Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen wurde durch Jesus und sein Werk. Nur Gott allein ist die Quelle aller Liebe. Es ist nicht meine Empfindung. Ich kann keine Liebe produzieren. Und seine Liebe ist der Grund, warum wir überhaupt liebesfähig sind. Also nicht, dass wir versuchen, nun krampfhaft jemanden zu lieben, sondern dass wir danken für das Gnadengeschenk seiner Liebe. Ich bin geliebt von Gott. Die Liebe sucht nicht nur das Gute, sondern sie verabscheut auch das Böse. Genau wie Gott, er verabscheut auch das Böse, absolut. Und da frage ich mich, was schauen wir uns manchmal an, alles im Fernsehen oder im Kino, wo der Mensch in seiner Sünde dargestellt wird. Mal am Guten festhalten wollen, müssen wir uns mit dem Guten füllen. Und aus dieser Liebe zu Gott und zum Nächsten folgen alle weiteren Eigenschaften und Verhaltensweisen, wie der Gläubige sich im Umgang mit anderen verhalten soll. Und das wird jetzt konkreter, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Zuallererst zeigt sich die Liebe zwischen denen, die von ihr ergriffen sind, nämlich zwischen den Gläubigen, das ist die Bruderliebe, die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Ich muss gestehen, die ist oft besonders schwierig, weil wir auch versagen. Und dann sagen wir, ja, der will Christ sein. Man hat automatisch höhere Erwartungen an den anderen. Und deshalb sündigen wir auch in der Bruderliebe besonders leicht. Gott möchte uns eine herzliche Bruderliebe schenken, von Herzen, ja, die von Gott gewirkt ist, die wir nicht von uns selbst haben. Und das zeigt sich dann darin, wie wir miteinander umgehen. Wir sollen uns in Ehrerbietung übertreffen, heißt es hier, ja, also den anderen höher achten als mich selber. Und das ist ja gegen unsere Natur, denn wir überheben uns ja lieber über den anderen. Ja, wie sieht das konkret aus? Wir sollen jetzt nicht Menschen auf einmal in den Himmel heben. Jede Art von Menschenverehrung ist Gott ein Greuel, besonders in den Gemeinden. Sondern, dass wir in dem anderen Christus sehen, der in ihm lebt. Und das sehen, was Jesus in ihm getan hat und dafür danken. Für sein Werk der Gnade in ihm, auch wenn er mir noch Mühe macht. Kannst du so danken für deine Glaubensgeschwister? Auch die, die dir nicht liegen? Dann fang damit an. Und Gott lässt die Liebe zu ihnen wachsen. Vers 11. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Wir sollen eifrig sein, das ist der Sollzustand eines Gläubigen. Nun, Eifer ist nicht Fanatismus. Der Fanatismus brennt für irgendeine Sache. Er ist rücksichtslos und überzogen. Aber uns treibt die Liebe nicht für irgendetwas, sondern die Liebe zu unserem Herrn. Und deshalb sollte auch der Eifer im Dienst des Herrn normal sein. Tun wir unsere Arbeit mit Freude, mit Hingabe. Ja, durchaus mit Bemühen und nicht nachlässig. Gott hat uns bei der Bekehrung den Heiligen Geist gegeben, damit das möglich ist. Danke dafür, dass seine Kraft in dir ist, statt immer nur um Kraft zu bitten. Seid brennend im Dienst des Herrn, wörtlich steht hier sogar siedend. Ja, worin dienst du dem Herrn im Alltag oder lebst du nur für dich selbst? Brennen für den Herrn heißt, der Heilige Geist, dieses Leben aus Gott, was uns geschenkt ist, wirkt sich in vollem Maße aus in meinem Leben. Es ist kein gezwungenes, sich selbst quälendes Anstrengen. Ja, ich muss doch was für Gott tun und so weiter. Das ist wirklich schwer. Das ist schwer. Es ist Selbstquälerei, die man in eigener Kraft betreibt. Wenn wir im Geist brennen, dann tun wir es mit Leichtigkeit, mit Freude. Und die Frage ist, was ist mein Brennstoff? Womit nährst du deine Seele? Ist das nur alle mögliche christliche Literatur und die Zeitschriften oder ist es das Wort Gottes? Was du als Nahrung zu dir nimmst, davon brennst du. Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Es geht um uns persönlich. Wie gehen wir mit unseren gegenwärtigen Umständen um? Klagen wir, jammern, ängstigen uns? Dafür lassen sich immer Gründe finden. Oder freuen wir uns unserer Hoffnung, die wir in Jesus haben? Dass wir Kind Gottes sind. Dass der Herr Jesus wiederkommt. Dass wir von unserem Leib erlöst werden, dass wir in ewiger Herrlichkeit bei ihm sein werden. Jesus will uns bei aller Not, bei allem Schmerz und allen Anfechtungen, die wir noch haben, eine fröhliche Grundstimmung schenken, weil wir ihn haben. Und es ist oft so, dass wir Probleme anhalten bestehen, dass wir sie nicht einfach wegbeten können oder beseitigen können. Aber wir können anders damit umgehen. Wir können darin ausharren, das heißt geduldig bleiben, darunter bleiben. Das ist das Ausharren, das ist eine christliche Tugend. Warum können wir das? Weil wir uns von ihm geliebt wissen. Das ist das Entscheidende. Probleme haben heißt nicht, Gott liebt mich nicht. Das Mittel zum Ausharren in Widrigkeiten ist das anhaltende Gebet. Im Gebet werden die Siege erkämpft. Es bringt Kraft ins Leben und den Frieden ins Herz. Im Gebet suchen wir Verbindung zu Gottes Allmacht. Und so beharrlich die Nöte auch sein mögen, umso beharrlicher ist unser Gebet. Und diese Beharrlichkeit, die macht uns schließlich resistent gegen alle Widrigkeiten. Gott schafft dadurch krisenfeste Christen, die anderen beistehen können in ihren Nöten. Und indem wir selber darin überwinden, verwandelt Gott mein eigenes Leid in einen Segen für andere. Vers 13. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Wenn wir uns in unseren Nöten geliebt und von Gott getragen wissen, können wir auch die Nöte anderer Gläubiger tragen und uns ihre annehmen. Oder trägst du nur deine eigene Last? Sagst du, ich bin so elend, mir geht's selber so schlecht, ich kann nichts für andere tun. Dann wirf doch deine Last auf Jesus. Er trägt dich mitsamt deiner Last. Und dann bist du frei, um auch anderen zu helfen. Es gibt viele Möglichkeiten, an Nöten Anteil zu nehmen. Ja, durch Gebet, durch Beistand, einfach da zu sein. Oder auch materiell. Warum hat Gott dich mit Gütern gesegnet? Damit du Notleiden abgeben kannst. Aus dem Grund, es gibt genügend Leute in unserer Gesellschaft, die notleiden, die arm sind, die verfolgt sind, erwerbslos. Das ist praktische Liebe. Die Gastfreundschaft hat einen besonderen Stellenwert bei Gott. Wir sollen das nicht geringschätzen. Es ist eine wunderbare Gabe. Sie kann die Herzen von Menschen öffnen fürs Evangelium, wenn sie freundliche Aufnahme finden. Vers 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Ja, ist das Schwierigste. Wie gehen wir mit denen um, die uns feindlich gesinnt sind, die uns hassen? Wir sollen segnen, nicht fluchen, also über sie schimpfen oder ihnen Böses wünschen. Da kommt die Gesinnung Jesu in uns zum Ausdruck, wie wir es in der Bergpredigt gehört haben, im Zusammenhang mit der Feindesliebe. Wir kommen nochmal darauf zurück. Hier geht es jetzt um unsere Gesinnung gegenüber unseren Gegnern. Und das ist dem weltlichen Denken ja um 180 Grad entgegengesetzt. Sehen wir doch den Feind mit den Augen Gottes. Gott liebt den Sünder. Lassen wir unser Herz rein bleiben von allem Groll, von Hass und Ärger, was uns nur zerstört. Wie denke ich über Menschen, die mir Not machen? Im persönlichen Bereich, über Politiker, über Medien oder sonstige. Haben wir Gedanken des Segnens oder des Fluchens? Habe ich mich auch dabei ertappt gefühlt. Dass man oft nur schlecht denkt. Wir sollen die Menschen lieben, wie Gott sie liebt. Dass wir sehen, Jesus ist für sie gestorben. Seine Retterliebe gilt ihnen auch. Das heißt nicht, dass wir jetzt ihre Taten alle gutheißen müssen oder dass es verboten wäre, sie zu kritisieren. Das ist weder Wahrhaftigkeit noch Liebe. Ja, wir sollen die Sünde, die Lüge und das Unrecht hassen und bloßstellen, aber die Menschen nicht verurteilen. Ja, wenn wir Sekten oder falsche Religionen als irreführende Ideologien entlarven, wollen wir doch ihre Anhänger lieben, die Gefangene sind des Satans, aber von Gott Geliebte und die der Erlösung Jesu bedürfen. Ja, das ist ein Spagat, der gelingt nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Heute in der Postmoderne haben wir eine ganz andere Tendenz in der Gesellschaft, die propagiert wird. Man setzt nämlich die Kritik an einer Sache mit der Kritik an der Person gleich. Das ist ein raffinierter Trick, um jegliche Kritik zu verbieten. Alles soll gleichgültig sein und es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Damit können wir uns nicht eins machen. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Wahrheit ohne Liebe ist keine Wahrheit und Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe. Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Von der Auseinandersetzung kommen wir nun zur Einsmachung mit anderen. Wie können wir uns mit anderen besonders eins machen? Durch Einfühlungsvermögen. Indem wir die Empfindungen anderer Menschen in einem besonderen Maß teilen. Und dazu müssen wir eigentlich mehr auf den anderen sehen als auf uns selber. Dass wir uns fragen, wie empfindet der andere jetzt diese Situation? Ja, wir denken immer nur an unsere Sichtweise, was halte ich jetzt für richtig? Wie empfindet der andere das jetzt vielleicht? Und diese Anteilnahme ist besonders bei Trauer wichtig. Weint mit den Weinenden. Das heißt einfach nur, da zu sein, Anteil am Schmerz zu nehmen. Und das ist viel tröstlicher als irgendwelche Worte. Ja, die oft nur verletzend sind. Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug. Ja, hier geht es nochmal um die Einheit unter uns Glaubensgeschwistern, die ja besonders in Gefahr ist. Es gibt auch unter uns Meinungsverschiedenheiten. Es gibt Rechthaberei, es gibt verschiedene Interessen und Sichtweisen. Und das ist normal. Und zerstörerisch ist die Haltung, wenn ich meine, ich habe doch recht und ich muss mich doch durchsetzen. Wenn wir gleichgesinnt sein sollen, dann heißt es nicht, in allem die gleiche Meinung zu haben. Das ist einfach illusorisch auf dieser Welt. Sondern die gleiche Gesinnung zu haben, das heißt die gleiche geistliche Grundhaltung. Die Gesinnung stellt nämlich die Beweggründe meines Handelns dar. Und wir sollen so gesinnt sein wie Christus. Das ist entscheidend. Er hat nichts für sich getan, hat alles zur Ehre Gottes getan. Und das soll unsere Gesinnung sein. Nichts für mich, alles zur Ehre Gottes. Ich glaube, das kann vielen Streitereien schon die Spitze nehmen. Und so haben wir eine gemeinsame Zielrichtung, alles auf Jesus hin ausgerichtet zur Ehre Gottes. Das ist das Entscheidende. Wir sollen nicht nach hohen Dingen trachten. Also eine Grundhaltung von Bescheidenheit, von Einfachheit zu haben, statt Ehrgeiz und Anspruchsdenken. Ja, das ist die Haltung des Perfektionismus, der aus allem ein Maximum rausholen will. Alles muss professionell sein, es muss perfekt laufen, es muss modern durchgestylt sein. In der Gemeinde ist das absolut zerstörerisch. Es ist nämlich eine Überforderung. Das Problem des Perfektionismus ist, dass er stets scheitert an unserer fleischlichen Schwachheit. Daher sollen wir uns lieber zu den Niedrigen halten. Ich denke, hier sind Menschen gemeint. Widmen wir uns den Einfachen, den Schwachen und den niedrigen Menschen. Schenken wir ihnen Aufmerksamkeit. Oder nur den Begabten, den Reichen, den Einflussreichen. Sollen uns nicht für klug halten. Gibt es das schöne deutsche Wort Dünkel. Ja, das meint Arroganz und Einbildung. ich wüsste alles besser. Wir denken meist viel zu hoch für uns und nicht zu niedrig. Und viel Streit kommt daher, dass wir uns zu wichtig nehmen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ja, die natürliche Reaktion ist, wie du mir, so ich dir. Aber das göttliche Prinzip ist, wie er mir, so ich dir. Was ist meine Reaktion, wenn ich ungerecht behandelt werde? Was ist gut? Soll nach das, was die anderen als gut ansehen. Und damit ist jetzt nicht die Moral der Welt gemeint oder ihr selbstgerechtes Gutmenschentum, das ist nicht unser Maßstab, sondern dass wir die Dinge aus Sicht des anderen bewerten. Wie bewertet er das? Wie wirkt das auf ihn? Ich habe immer nur auf meine eigene Sichtweise. Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, Thema Konflikte. Wir sollen keinen Streit von uns aus anfangen, nicht von uns aus provozieren oder den Streit suchen, sondern den Gegner lieben, den Frieden lieben, ihn suchen und aufrechterhalten. Dass wir nach friedlichen Konfliktlösungen suchen. Manchmal ist es nicht möglich. Und dann kommt es halt zu Konflikten, zu Auseinandersetzen. Und da helfen uns jetzt die nächsten Verse, wie wir damit umgehen sollen. Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Unsere natürliche Neigung ist, dass wir ein geschehenes Unrecht zurückzahlen wollen, uns eine Genugtuung verschaffen, also Gerechtigkeit durch Vergeltung. Ist eigentlich ein göttliches Prinzip, aber das steht uns nicht zu. Wir haben keinen Auftrag von Gott, uns selber Genugtuung zu verschaffen, sondern wir sollen Gottes Zorn Raum geben. Ja, wir dürfen zürnen, auf jeden Fall, aber nicht sündigen dabei, indem wir selber die Vergeltung in die eigene Hand nehmen, sondern Gott erlauben, die Sache in die Hand zu nehmen. Und so verlagere ich meinen Zorn auf Gott. Und das ist richtig, das ist gesund. Wir sollen nicht Unrecht einfach nur schlucken, verdrängen, ignorieren. Das ist nicht gesund. Ja, das wird zu einem heimlich gehegten Groll. Besser ist es, wir gehen so damit um, wie die Beter in den Psalmen. Da gibt es ja die sogenannten Rachepsalmen. Da haben die Beter ihren Zorn vor Gott herausgeschrien. So richtig ehrlich, ungeschminkt. Und so sollst du auch beten, um das Unrecht zu verarbeiten. Das ist richtig. Übergib das Unrecht Gott und seiner Gerechtigkeit. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Es ist seine Sache zu richten. Und dieses Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit hält uns seelisch gesund, trotz allem Unrecht, was uns vielleicht angetan wurde. Vers 20, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. So, jetzt der praktische Umgang mit den Feinden. Das geht noch über die Widerstandslosigkeit hinaus. Auch das ist dem Geist der Welt um 180 Grad entgegengesetzt. Im Grunde ist es nichts Neues. Das steht schon in den Sprüchen, in Sprüche 25. Ne, als göttliche Weisheitslehre sozusagen, als Empfehlung. Und dieses Prinzip hat Jesus in der Bergpredigt zum Gebot erhoben. Ja, aber was jetzt wirklich neu ist im Neuen Bund, ist es auch möglich, das zu tun mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, das ist die höchste Form der Nächstenliebe. Und dafür ist natürlich besondere Gnade Gottes nötig. Wir sollen dem Feind feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Was sagt dieses Bild aus? Nun ist ganz einfach. Wenn wir ihm in Liebe begegnen, dann wird ihm das unerträgliche Qualen bereiten. Ja, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit umkehrt und sich verändert. Das führt am ehesten bei ihm zu einer Veränderung. Dass er sich fragt, ja, warum ist das so? Ja, warum verhält er sich so? Ist doch nicht normal. Also was ist Feindesliebe? Es sind nicht Gefühle, ganz wichtig, es sind Taten. Gib ihm zu essen, gib ihm zu trinken, wenn er Durst hat. Taten. Gott verlangt nicht, dass ich irgendwelche Liebesgefühle habe gegenüber bösen Menschen. So, und Taten kann man auch tun, ohne dass man sich gut dabei fühlt. Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das Böse versucht ständig, um uns zu überwältigen, indem wir uns ärgern, uns bemitleiden, klagen, jammern, eine negative Blickrichtung haben und so weiter. Und dann fallen wir in sündige, fleischliche Verhaltensweisen hinein. Und das zieht uns auch emotional runter und macht destruktiv und deprimiert. Dann sind wir vom Bösen überwunden worden. Zwei schöne Zitate dazu. John Nelson Darby: Wenn meine schlechte Laune dich verdrießlich macht, dann hast du dich vom Bösen überwinden lassen. Er bringt das schön auf den Punkt.
Nochmal, bitte. Das
nochmal. Wenn meine schlechte Laune dich verdrießlich macht, dann hast du dich vom Bösen überwinden lassen. Ja, schlechte Laune steckt an. Lassen wir uns nicht anstecken.
Das sei ferne.
Ja. Oder der Wissenschaftler George Washington Carver: Ich werde es nicht zulassen, dass jemand mein Leben ruiniert, indem er mich dazu veranlasst, ihn zu hassen. Auch sehr schön. Ja, es ist zerstörerisch. Böses mit Gutem zu überwinden, bringt eine andere Blickrichtung. Das ist konstruktiv im göttlichen Sinne. Wenn wir fragen, was kann ich jetzt in dieser deprimierenden Situation Gutes tun? Was kann daraus Gutes entstehen? Das Böse wird nur durch das Gute überwunden. Und das Gute, das ist der Herr Jesus in uns. Das sind wir nicht selber. Wir sind von uns aus nicht fähig zum Guten. Lasst uns doch diese Waffe öfter benutzen. Wir haben jetzt diese 24 Gebote gehört. Und ganz wichtig ist, es sind keine Forderungen Gottes an uns, was wir tun müssen, um den lieben Gott zufriedenzustellen. Sondern sie sind Gnadengeschenke Gottes, mit denen unser Leben gelingt und gesegnet ist. Inmitten einer Welt, die von Sünden verseucht ist und von Ichsucht zerfressen. Sie sind pures Evangelium, sind Befreiung von der Macht des Bösen im täglichen Leben. Und das Schönste ist, es sind Werke, die von Gott selbst für uns vorbereitet sind, damit wir darin wandeln sollen. In Jesus ist das alles schon getan. Wäre das nicht ein Stück Himmel auf Erden, wenn wir das auch täten? Jedes Gotteskind müsste doch sagen, ja Herr, das will ich. Und wenn ich jetzt etwas angesprochen habe, dann gehe jetzt nicht zur Tagesordnung über, sondern geh noch ins Gebet, bekenne es Jesus und sag, Herr, daran fehlt es mir. Und jetzt nicht, und bitte schenk mir das, sondern danke, dass es mir in dir geschenkt ist. Amen. Ja.